Willkommen zur Predigt. Jesus, heilige uns in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich hoffe, der eine oder andere erinnert sich an letztes Mal, wir haben darüber gesprochen, über diese Beziehung, wie Gott das geordnet hat, das Miteinander von Mann und Frau. Ihr seht es vielleicht noch vor euch, da stand ganz oben Jesus, dann kam der Mann, das Haupt, dann kam die Frau und dann ist Jesus runtergestiegen. Und wir haben gesehen, wie Jesus herrscht und leitet, nämlich indem er dient. Indem er sich selbst erniedrigt und dann ist der Mann runtergestiegen. Um zu sein wie Jesus, um zu lieben wie Jesus, um zu herrschen wie Jesus, nämlich indem er dient. Indem er sich kümmert und sorgt. Und im Epheserbrief geht es weiter, also ihr wisst es vielleicht, die Kapiteleinteilung ist ja nicht ursprünglich, sondern ein Mönch im 13. Jahrhundert, ein englischer Mönch, Stephen Langton, der hat die Kapiteleinteilung gemacht, weil es immer so schwierig war, etwas in der Bibel wiederzufinden. Wenn du jeweils das ganze Buch lesen musst, um einen Vers wiederzufinden, das ist mühsam. Und er hat also deswegen, er war erst Mönch, der hat das gemacht, später wurde dann Bischof in England und das hat sich von England aus blitzartig dann in Europa verbreitet. Selbst die Juden haben die Kapiteleinteilung dann übernommen. Weil klar geworden ist, es geht einfach so sehr viel geschickter. Aber man muss das immer im Hinterkopf haben, die Bibel ist nicht ursprünglich unterteilt in Kapitel und Verse, sondern das ist nachträglich hinzugetreten und deswegen ist es auch immer gut, nicht nur beim Kapitelende abzuschließen, sondern oft sind da Verbindungen über die Kapitelgrenze hinweg auch. Dinge gehören zusammen und so ist es auch hier. Kapitel 5 und Kapitel 6, der erste Teil, gehören ganz eng zusammen. Es stand ja über der Überschrift zu sagen, ordnet euch einander unter. Darum ging es dann bei Mann und Frau. Und jetzt werden weitere wesentliche Beziehungen beschrieben, wie wir sie leben sollen als Christen in Christus. Es geht weiter, um noch zu klären, wie sollen wir die Beziehung leben, wenn wir Christen sind. Eine war die Beziehung von Mann und Frau, sehr wesentlich. Und heute ist es, geht es als erstes jetzt hier, Epheser 6, Vers 1, um die Beziehung von Kindern und Eltern. Es sind Kinder hier, das seid ihr nämlich alle. Jeder ist irgendwie Kind und hat oder hatte Eltern. Und es sind viele Eltern auch hier. Und manche sind auch Eltern und Kinder hier. Wird es besonders spannend. Ihr Kinder, heißt es da, gehorcht euren Eltern. So möchte es der Herr, dem ihr gehört, so ist es gut und richtig. Vorsicht, das ist ähnlich wie bei Mann und Frau. Nicht denken, ja, das ist gut, dass meine Kinder das endlich mal hören. Ja, es ist heute wichtig, um gehorchen zu können, in anderen Generationen war es unvorstellbar, ist es notwendig, dass es überhaupt klare Ansagen der Eltern gibt? Ich kann ja nicht das machen, was die Eltern wollen, wenn es überhaupt nie etwas gibt, was die Eltern sagen. Wenn es keinen Rahmen gibt. Wir haben gerade gestern noch zu Hause davon gesprochen, wir haben das mal sehr krass erlebt, Katrin und ich, waren wir im Urlaub in Israel, kleine Pension, haben morgens gefrühstückt, internationale Besucher, an einem weiteren Tisch saß eine deutsche Familie, für die wir uns total geschämt haben. Warum? Weil die Eltern keine Ansagen gemacht haben. Der eine Sohn nahm dann mutwillig das Glas mit Kakao, weil sie da Streit hatten, und schüttete das einfach über den ganzen Tisch. Und dafür gab es dann keine Ermahnung, keine Strafe, keine Entschuldigung gegenüber dem Personal. Merkt ihr etwas? Wo es keine Grenzen gibt, wo Dinge nicht gesetzt werden und geklärt werden, ich kann überhaupt nicht gehorchen. Kinder suchen doch auch immer die Klarheit und die Grenze und zu wissen, was geht und was geht nicht. Also unsere Aufgabe als Eltern ist es auch, Dinge aufzuzeigen und einen guten Rahmen aufzuspannen, so wie Gott für uns auch einen guten Rahmen aufspannt. Es geht nicht darum, der Bestimmer zu sein. Sondern es geht darum, für die Kinder als Eltern gute Trainer zu sein, ein guter Coach zu sein. Also wenn du zum Sport gehst, erwartest du doch von deinem Trainer, dass er dir etwas beibringt. Dass er dir hilft, besser Fußball zu spielen, besser Tennis zu spielen, besser Basketball zu spielen. Wenn er das nicht tut, dann muss ich auch nicht hingehen zum Training. Das bringt ja nichts. Und so ist auch die Aufgabe der Eltern mit ihren Kindern. Ihnen zu helfen, im Leben besser klarzukommen, besser zurechtzukommen, auf Dinge vorbereitet zu sein. Und beim Sport ist es natürlich auch so, es gibt Regeln. Und die müssen vermittelt werden. Und so eine Abseitsregel, die muss vermittelt werden. Oder eine 3-Schritte-Regel oder eine 3-Minuten-Regel, 3-Sekunden-Regel. Wenn ich es nicht weiß, kann ich es nicht einhalten. Und es ist wunderbar, Gott ordnet es so, Gott setzt Menschen und Eltern ein in eine Autorität. Das ist keine Schikane, sondern Gott macht es, weil er weiß, wir brauchen das. Wir brauchen Ordnung in unserem Leben. Vers 2, jetzt geht es an die Kinder gerichtet. Das geht sowohl um jüngere Kinder als auch um erwachsene Kinder, wo die Eltern immer noch leben. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist. Mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Wisst ihr, Ehren ist noch mehr als Gehorsam. Wir haben ja im Deutschen dieses Wort vom Kadavergehorsam. Man tut etwas, weil man muss. Aber das ist gar nicht gemeint in der Beziehung von Eltern und Kindern, sondern Ehren hat ja etwas damit zu tun, ich achte denjenigen. Ich habe verstanden, er will mein Bestes, er tut mir Gutes, er ist mir wichtig und wert. Ehren hat immer etwas mit Respekt zu tun. Und das heißt nicht, das sage ich jetzt mal besonders denen, halbwüchsigen Kindern, Kindern in ihren Anfang 20ern. Das heißt nicht, dass die Eltern alles richtig gemacht haben und richtig machen. Deine Eltern haben Fehler gemacht in der Vergangenheit und werden Fehler in der Zukunft machen, denn sie sind nicht Gott. Sie sind Menschen. Und guck in den Spiegel, du weißt, du selbst machst auch Fehler. Und deine Eltern dürfen Fehler machen. Und das schränkt aber jemanden zu ehren und zu respektieren, schränkt es nicht ein, dass er Fehler macht. Sondern ich weiß, er meint es gut mit mir. Er liebt mich, er investiert in mich hinein, hat es getan, steht zu mir. In Klammern gesagt, übrigens gilt das auch für geistliche Eltern. Wir sind aufgefordert, sie zu ehren und zu lieben. Und auch geistliche Eltern dürfen Fehler machen und machen Fehler. Auch Pfarrer und Pastoren. Sogar die Ältesten. Es gehört einfach dazu und trotzdem sind wir aufgefordert, diese Person auch in Ehren zu halten. Wisst ihr, wenn wir unter uns eine Atmosphäre haben, wo wir einander ehren, trotz Fehlern, das ist für jeden sehr angenehm. Das entlastet jeden. Das schafft ein ganz gutes Miteinander, durch eine Kultur der Ehre zu pflegen untereinander. Vers 4. Jetzt geht es um die Väter. Ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Interessant, dass die Väter besonders angesprochen werden. Ich vermute, dass es was damit zu tun hat, dass meistens die Mütter ohnehin etwas weicher sind. Und sowieso mehr dieses Sanftere suchen und dann immer noch mal einen Weg. Und mit dem Vater, da kann es auch mal knallen. Da kann es mal krachen und der Vater geht vielleicht nicht direkt den Schritt zurück. Und jetzt ist es doppelt hier wieder zu sagen, hey, macht es so, wie der Herr es tut, mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung. Es geht nicht zu sagen, Väter, lass die Kinder machen, was sie wollen. Das ist nicht die Aufgabe des Vaters. Aber es ist auch nicht die Aufgabe, die Kinder zu reizen, dazu zu bringen, dass sie sich auflehnen. Und das ist sehr interessant, gerade bei Jugendlichen. Es kommt darauf an, die gute Mitte zu treffen. Denn wenn du die Zügel zu locker lässt, was passiert? Die Kinder gehen in die Rebellion, machen irgendeinen Mist. Was passiert, du ziehst die Zügel zu streng an? Die Kinder gehen in die Rebellion, machen irgendeinen Mist. Also es kommt immer aufs richtige Maß an, auf diesen Kontakt und auf das zu hören von Gott, was ist jetzt dran? Gute, und das Stärkste ist, und ihr wisst das, die Eltern wissen das alle, ab einem gewissen Alter fangen die Kinder an, die Eltern abzuklopfen. Und wenn du wissen willst, wo du mit deinem Glauben stehst, frag deine halbwüchsigen Kinder. Denn die haben den schärfsten Fokus. Und die wissen ganz genau, was ist echt, was trägt, was stimmt und was ist nur Schein. Oder was ist nur eine Illusion? Wo machst du dir selbst was vor? Die wissen das ganz genau. Wenn du ein glaubwürdiges Vorbild bist und ein Gesprächspartner, den sie ernst nehmen können, dann kannst du erziehen wie Jesus. Und dann kannst du auch mit deinen Kindern im Gespräch drüber sein, was passt zu Gott. Wie gesagt, dieses harte Regeln nur zu machen, das ist nicht das Wahre. Es ist nicht das, wie Jesus macht, sondern hineinzuführen in die Frage, was passt zu Gott? Denkt an die Frau am Jakobsbrunnen, die er da trifft, die mit 5 Männern verheiratet war, mittlerweile in wilder Ehe lebt. Er haut ihr das nicht um die Ohren und sagt, hey, du bist im Ehebruch. Und er sagt, geh und hol deinen Mann. Ich habe keinen Mann. Du hast richtig gesprochen. Und er führt sie dahin, dass sie selbst erkennt, hey, irgendwie ist das nicht richtig gut. Es passt nicht zu Gott, wie ich lebe. Und diese Selbsterkenntnis und zu sagen, ich will aber leben wie Gott, das ist der entscheidende Schritt. Vers 5. Wir verlassen das Verhältnis von Kindern und Eltern und gehen, wir würden jetzt modern sagen, zum Verhältnis von Arbeitgeber und Angestellten. Damals war das noch ein bisschen übler. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren. Dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Also stell dir vor, du bist Sklave, gehörst einem anderen Menschen, musst auf Gedeih und Verderb tun, was dieser Mensch sagt. Und dann schreibt der Apostel Paulus und sagt, gehorch ihm, als wäre dein Sklavenhalter Jesus selbst. Na, herzlichen Glückwunsch. Kann ich mir auch was Schöneres vorstellen. Total krasse Anweisung. Also muss man schon mal sagen, wir befinden uns alle in einer viel besseren Lage, denn wir können kündigen. Es gibt Gewerkschaften. Es gibt Arbeitsgesetzgebung in Deutschland. Es gibt ein Arbeitsgericht, wo du klagen kannst. Wir befinden uns in einer unglaublich viel besseren Position als die Leute damals. Und es ist hier gerichtet an Sklaven, die Christen sind. Die sind ja immer noch unfrei, äußerlich, abhängig, ausgeliefert. Wie viel mehr gilt das also für uns? Dein irdischer Herr, dein Arbeitgeber, das ist ein Bezugspunkt für Gehorsam, ehrerbietigen Respekt mit einem aufrichtigen Herzen. Nämlich, das heißt, geh mit ihm so um, wie du mit Jesus umgehen würdest. Eieiei, was habe ich dem schon alles an den Hals gewünscht? Was habe ich mich schon aufgeregt und geärgert? Vers 8, arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Es geht nicht nur um eine Show, Leuten was vorzuspielen, was vorzumachen, sondern es geht um eine Haltung, die aus Innerem fließt, nämlich zu sagen, ich mache es gut für Gott. Um das auf verschiedene Lebensbereiche runterzubrechen. Für die Schüler, was heißt das in der Schule? Schwierig mit der Null-Bock-Haltung. Weil die Schule ist dein Arbeitsplatz im Moment. Das musst du klar so sehen. Und das heißt ja auch, hey, mach es so, als würdest du es für Jesus machen. Würdest du Jesus deine Hausaufgaben hinrotzen? Vielleicht nein. Ja, es ist ja immer das, kann ich nicht schön schreiben oder will ich nicht schön schreiben? Und so ist es bei den Studenten natürlich genauso. Und in jeder Arbeitsstelle ist es so. Zeigt, es geht um eine Einstellung, um eine Haltung, gute Arbeit zu machen, auch wenn dich niemand sieht, wenn dich niemand beobachtet. Und wisst ihr was, auch wenn dich niemand beobachtet, all das ergibt immer ein Gesamtbild. Das sehe ich nicht in dem Moment, aber Menschen nehmen das doch wahr im Lauf der Zeit, zu erkennen, wer ist da wie, wer verhält sich wie. Stoß mal die Elsa an. Was passt zu Gott, was gefällt ihm, was ehrt ihn? Jeder ist ein Sklave, ein Diener Christi. Es geht nicht um die äußeren Dinge, sondern ich bin gebunden in Christus. Es geht um deine innere Motivation. Ich frage jetzt nicht, wer gerade sich schwierig motivieren kann für seinen Job. Fang an, mit dem Herrn drüber zu reden. Und fang an, nicht nur zu klagen. Weil oft verändert sich etwas, wenn du deine innere Motivation veränderst und sagst, ich werde es für Jesus tun und ich werde es so gut machen, wie ich kann. Ich werde es rein investieren und in aller Regel ist es so, die Lage verändert sich im Laufe der Zeit auch, die äußere Lage. Es wird leichter, es wird angenehmer, du wirst anders wahrgenommen, du wirst anders angesehen, du erlebst einen Segen, Dinge gelingen. Manchmal dauert es seine Zeit. Es ist nicht gesagt, dass alles direkt angenehm ist, aber oft hat es auch im Äußeren dann diese Auswirkungen. Vers 7, erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Immer wenn dich etwas besonders ärgert oder besonders schwierig ist, sagt ihr doch selbst, es dient im Letzten nicht den Menschen, sondern dem Herrn. Wisst ihr, es ist angenehm, mit Leuten zu arbeiten, die freudig ihre Aufgaben erledigen, die das gern machen. Das weiß jeder. Arbeit im Büro mit jemandem zusammen, der morgens kommt und immer schon so eine Flappe zieht. Oh. Und es ist was ganz anderes, es kommt jemand rein und macht seinen Job fröhlich. Lasst uns Leute sein, von denen das ausgeht. Eine gute Atmosphäre, eine gute Ausstrahlung. Es ist nicht für Menschen. Es ist dein Beruf und wie du ihn erfüllst, zeigt etwas von deiner Berufung. Nämlich du bist Berufung, Gott zu dienen und das zu tun, was ihm gefällt. Du tust es für Jesus. Und dann kriegt selbst die schlimmste Arbeit noch einen anderen Blickwinkel. Du tust es für Jesus. Und jeder von uns muss Dinge tun, die er nicht mag und die ihm nicht gefallen. Vers 8. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird, ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Also Gott schaut nicht so stark nur auf die äußere Lage. Er weiß genau, wie es dir geht. Er weiß, was du tust, was du einsetzt, egal ob du ein kleines Licht bist oder der Chef bist. Und Gott ist es nicht egal, wie du arbeitest. Und er verspricht zu sagen, es gibt einen Lohn dafür, auch wenn das heute nicht sichtbar ist. Ihr Herren, behandelt eure Sklaven nach demselben Grund. Jetzt geht es nochmal in die andere Richtung. Das waren jetzt die Sklaven, die Arbeitnehmer. Jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Ihr Herren, behandelt eure Sklaven nach demselben Grundsätzen. Versucht nicht, sie mit Drohung einzuschüchtern. Denkt daran, dass es einen gibt, der sowohl ihr Herr ist, als auch euer Herr. Er ist im Himmel und er ist ein unbestechlicher Richter. Die Arbeitgeber, genauso wie die Eltern, genauso wie der Mann, sollen sich immer daran ausrichten, sagen, hey, du bist ja Gott verantwortlich. Geh mit deinen Angestellten gut um. Sei zuverlässig, sei ehrlich. Arbeite nicht mit Drohung und Angst. Interessanterweise, alle modernen Studien sagen das ja auch. Schlechtes Arbeitsklima, mit Angst, mit Druck gearbeitet. Die Leute sind weniger produktiv, sind weniger erfolgreich, es kommt weniger bei raus, als bei einer guten Atmosphäre. Gott möchte, dass wir in gelingenden Beziehungen leben und zusammenwirken. Noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Also hier an dieser Stelle müsste eigentlich das neue Kapitel anfangen, weil hier gibt es einen Absatz zu dem, was vorher war. Hier setzt noch einmal etwas Neues ein. Der Schluss des Briefes tatsächlich. lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Darüber steht jetzt der ganze Schlussteil, der kommt. Es geht nicht aus der eigenen Kraft, ich brauche Gottes Macht. Sag doch nochmal deinem Nachbarn, meine Kraft reicht nicht. Meine Kraft reicht nicht. Das ist ganz wesentlich, weil jetzt wird es nochmal ganz kernig und kräftig. Der Schluss des Epheserbriefs, da geht es nämlich zum Thema geistliche Kampfführung. Ich weiß, seid ihr alle geübt drin? Wisst ihr, was für Christen im weltweiten Horizont das Normalste der Welt ist, geistliche Kampfführung zu praktizieren? Egal, wie man das nennt. Das ist für uns in der westlichen Welt nicht so gut verstanden, vorbereitet, meistens auch gar nicht so gut gelitten. Und es hängt davon ab, dass wir in einer Umgebung leben, die systemisch blind ist gegenüber den Mächten der Finsternis. Das ist die Folge von mehreren Jahrhunderten Humanismus. Die haben uns dafür blind gemacht, zu denken, das gibt's nicht. Das ist gar nicht wahr. Aber die Wahrheit ist anders. Und jeder Nachfolger von Jesus, egal wie alt, wie gebildet, wie reich oder arm, jeder steht, sobald ich mich für Jesus entscheide, stehe ich in einer Auseinandersetzung drin zwischen den Mächten von Licht und Finsternis. Du stehst nur in einem Fall nicht drin, wenn du nämlich nicht zu Jesus gehörst. Dann gibt es keine Auseinandersetzung, weil dann bist du auch harmlos. Aber sobald ich da hineintrete, komme ich auch hinein. Der Teufel kann nichts gegen Gott selbst tun, deshalb richtet er sich gegen uns, gegen seine Leute. So ist es doch im sonstigen Leben auch. Wenn ich gegen einen nicht kann, gucke ich ja, wo ist die Schwachstelle? Wen kann ich treffen? Wen kann ich da wen kann ich erwischen? Und deswegen richten sich gegen uns heimtückische Angriffe. Und jetzt kommt das Harte daran. Das ist der Normalfall. Geistliche Auseinandersetzungen sind der Normalfall. Und du kannst darin nicht alleine aus eigener Kraft bestehen. Du kannst nicht aus eigener Kraft bestehen. Du brauchst seine Kraft und seine Ausrüstung. Sonst sieht es im Kampf für dich schlecht aus. Und Gott steht ein ganzes Waffenarsenal zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal diese Bilder gesehen habt. Es gibt diese alten Wochenschauaufnahmen, wo Deutschland Polen überfallen hat. Und die Deutschen sind mit den Panzern über die Grenze und die polnische Armee war bewaffnet mit Musketen. Und dann ist die Reiterei gekommen und die Husaren und sind gegen die Panzer geritten mit ihren Musketen. Wisst ihr, was das gebracht hat? Nichts. Kein einziger Panzer ist verloren gegangen. Und Polen gab es nach 3 Wochen nicht mehr. Sie waren nicht bewaffnet dafür, sie waren der Sache nicht gewachsen. Und genau so ist es, wenn du alleine kämpfst. Du schießt mit einer alten Muskete auf einen Panzer. Da kommt nichts bei raus. Dann geht besser einfach gar nicht erst zu kämpfen. Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, auch wenn Menschen uns begegnen, die Böses tun und böse sind. Das sind sie nicht selbst, sondern es gibt Mächte und Gewalten, die hinten dran stecken. Menschen haben sich dafür geöffnet, Menschen haben das zugelassen, Menschen lassen sich instrumentalisieren und diese Mächte missbrauchen Menschen und sie missbrauchen auch Christen. Sie missbrauchen auch manchmal dich und mich. Wir merken es manchmal zum Teil gar nicht oder erst hinterher. Wir sehen, ach du liebes bisschen, was habe ich angerichtet? Was habe ich damit angerichtet, dass ich das gesagt habe in der Situation. Und ich wusste es gar nicht. Ich Mächte und Gewalten, die dahinter stecken, sind am Werk, der Herrscher dieser Welt. Und Menschen können frei werden davon, können umkehren, können erneuert werden, können aber auch mitgerissen werden in den Abgrund. Es hängt immer davon ab, wie es weitergeht und wie ich mich verhalte. Denkt einfach an unsere eigene Geschichte, ans Dritte Reich. Natürlich waren da Mächte und Gewalten am Werk. Aber wie viele Leute sind nicht umgekehrt, auch nach dem Krieg nicht, und sind in diesen Abgrund mit hineingerissen worden. Also wir befinden uns ständig auf einem Kriegsschauplatz. In Kampfhandlungen sind jederzeit möglich. Es passiert nicht immer, aber es ist jederzeit möglich, weil es ist kein Frieden. Und wir lassen uns nicht bange machen. Der Epheserbrief sagt das klar. Seid mutig, bereitet euch vor, damit ihr kämpfen könnt. Vers 13, deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält, wenn der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Ganz nachhaltige Aufforderung, ergreift die Waffen, die Gott dir hinhält. Es ist kein Spaß, es ist auch kein Spezialgebiet zu sagen, naja, wir haben da so ein paar Spezies, Freaks, freakige Exorzisten, denen kann man das überlassen. Nein, es geht um eine normale Alltagsausrüstung für Schule, für Uni, für PH, für die Firma, fürs Büro, fürs Geschäft, den Verein, die Nachbarschaft, für deine Familie. Für die Gemeinde auch. Normale Alltagsausrüstung. Und wisst ihr, alles andere ist gefährlicher Leichtsinn. Ist einfach, es kann gut gehen eine Zeit lang, aber es ist gefährlich. Es kann immer halt auch schief gehen. Vielleicht lebst du gerade in einer ganz friedlichen Umgebung. Preis den Herrn! Aber du kannst nie sicher sein, wann sich das ändert. Und solche Dinge passieren ja tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes manchmal aus heiterem Himmel. Du ahnst es nicht. Und zack ist es da. Und das Gute ist hier, der Sieg ist schon angekündigt. Sogar noch besser, der Sieg ist schon errungen. Wir wissen, es gilt schon. Deswegen Vers 14, stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Wir als Deutsche tun uns ein bisschen schwer damit, mit all diesen martialischen Kampfgedanken. Das ist durch unsere Geschichte belastet und verbrannt. Andere Völker haben es da leichter. Deswegen vielleicht ist es leichter, wenn ihr euch einen Sportwettkampf vorstellt. Fußball. Noch besser passt eigentlich Rugby oder Eishockey. Für den Kampf, für den Sieg ist es notwendig, sich entschlossen zum Kampf zu stellen. Wer sich die Hände nicht dreckig machen will, wer nicht angefasst werden will, der ist zum Rugby ungeeignet. Da geht's zur Sache. Da wird getackelt. Da wird in Schmatsch sich geschmissen. Da rotten sich die Leute zusammen und rennen als Gruppe auf dich zu. Denk beim Eishockey, wie die angeschossen kommen und einen gegen die Bande fahren. Ich bin zum Kampf bereit. Ich bin zum Kampf bereit. Bist du zum Kampf bereit? Für dein nächstes Rugby-Spiel mit den Mächten der Finsternis. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Umgürte dich mit der Wahrheit. Pack dich darin ein. Hüll dich ständig in Wahrheit ein. Sprich Wahrheit aus. Es gibt dir einen Schutz. Und was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist Gottes Wort. Füll dich mit Gottes Wort. Gürte dich mit Gottes Wort. Ein starker Schutz gegen viele Anschläge des Feindes. Und der Trick des Feindes, ein ganz entscheidender Trick, so war es von Anfang an, ist die Wahrheit Gottes zu entstellen, zu verdrehen, zu verändern, sagen, das ist gar nicht ganz wahr, das kannst du auch anders sehen. Taritara, das stimmt nicht. Also, Teil deiner Rüstung, die Wahrheit. Zieh sie an, leg sie an. Als zweites, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Der Panzer der Gerechtigkeit ist das zu tun, was in Gottes Augen richtig ist. Das schützt dich. Wenn du das tust, was zu Gott passt, was ihm gefällt, es schützt dich. Je mehr du Gottes Wegen folgst, kannst du dir vorstellen, dieser Panzer wächst. Je mehr du Gottes Wegen folgst, umso dicker wird der Panzer, umso schwieriger kann dich etwas verletzen. Umso härter wird deine Rüstung. Diese Gerechtigkeit, die erarbeitest du dir nicht. Jesus ist deine Gerechtigkeit, du ziehst sie an und indem du darin unterwegs bist, beschützt sie dich und nimmt sie zu. Also, Gürtel der Wahrheit, Panzer der Gerechtigkeit. Und an den Füßen tragt das Schuhwerk mit der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu sagen. Ich habe extra so ein paar Wanderschuhe gewählt. Frauen würden vielleicht andere Schuhe wählen, um das Evangelium zu sagen. Aber ohne sicheren Stand ist es immer sehr schwierig zu kämpfen. Also da kann man vielleicht was lernen von den Boxern. Beinarbeit. Immer in Bewegung bleiben. Schuhe mit der Bereitschaft, das Evangelium weiterzusagen. Bist du bereit, die gute Nachricht des Evangeliums von Jesus zu verbreiten? Ganz konkret anderen davon zu erzählen, wie Gott mit dir Frieden gemacht hat. Wie du zum Glauben gekommen bist, was du mit Gott erlebt hast. Ja, wir müssen das üben. Aber es ist für jeden möglich, das anderen Leuten zu erzählen. Ja, das kann unangenehm sein. Das kann peinlich sein. Das kann unpassend sein. Aber es ist ein Teil deiner Verteidigung. Ich schiebe damit etwas raus. Ich lasse nicht zu, dass die anderen mir zu nah auf die Hütte rücken, indem immer schon deutlich ist, zu wem ich gehöre, woran ich glaube. Das macht das deutlich. Das schafft wie einen äußeren Kreis schon. Und die Schuhe sind nicht nur Verteidigung. Indem ich mich bewege, indem ich das verbreite, das hat auch schon etwas nicht nur Passives. Eine halboffensive Waffe. Es ist sehr wichtig, wenn du vorangehen willst, brauchst du gute Schuhe und die Bereitschaft, von Jesus weiterzuerzählen. Das ist eine sehr gute Strategie gegen den Feind. Wer sich darauf konzentriert, nicht auf das zu sagen, was will er mir tun, sondern zu sagen, ich werde von Jesus erzählen. Und indem ich das tue, habe ich schon ganz viel abgewehrt, ohne dass ich irgendwas anderes tue. Wer das nicht tut, der lässt Sachen näher an sich ran und setzt sich einer größeren Gefahr aus. Zusätzlich ergreift zu all dem den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Auf dich sind Pfeile gerichtet. Auch in diesem Augenblick, das wird immer so sein. Und ab und zu werden sie abgeschossen. Und die Realität ist, du kannst sie mit dem Schild des Glaubens abfangen. Je stärker dein Glaube, je größer dein Vertrauen, umso größer ist dein Schild. Umso besser bist du geschützt. Ist natürlich so, wenn du dein Schild mehr so hinter dir herziehst, wie so ein lästiges Anhängsel, ist natürlich nicht ganz so schützend, vielleicht für deine Waden. Aber so für die lebenswichtigen Organe muss er halt schon nach vorne, richtig? Umso besser bist du geschützt. Und weißt du, wenn du ein Schild hast, du kannst dir ja immer schlecht selbst die Seite decken und den Rücken auch noch gleichzeitig decken. Deswegen brauchen wir einander. Dein Schild deckt automatisch die offene Flanke deines Bruders, deiner Schwester mit. Und du brauchst es, dass andere deine offene Flanke abdecken. So wirkt es zusammen. Im geistigen Kampf stehen wir zusammen. Tu es nicht alleine. Du brauchst die Abdeckung der Geschwister, die mit dir beten, die mit dir anbeten, die mit dir glauben und unterwegs sind. Vereinzelung, wenn du einen Gegner hast und willst ihn fertig machen, eines der besten Mittel dazu ist, spreng die Gruppe auseinander und dann mach sie einzeln fertig. Lass nicht zu, dass sie gemeinsam kämpfen. Wir sind gerufen, zusammenzustehen und gemeinsam den Schild des Glaubens hochzuhalten. Dann kommt der Helm des Heils. Setzt den Helm des Heils oder der Rettung auf. Der Helm des Heils, der Rettung, beschützt was? Unseren Kopf, unser Denken. Wisst ihr, die Rettung durch Jesus verändert alles, auch unser Denken, unseren Denkhorizont, unsere Gedanken müssen geschützt werden, nicht in die alten Denkbahnen wieder zurückzufallen. Das Kreuz von Jesus ist das Entscheidende. Er hat uns gerettet, setzt diesen Helm der Rettung auf. Gib anderen Gedanken keinen Raum. Greift zum Schwert, das ist der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Greift zum Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Es ist das Wort Gottes. Das Schwert ist das Einzige bei dieser Rüstung, was gleichzeitig für Verteidigung ist und für Angriff ist. Womit ich zurückschlagen kann. Und natürlich muss ich ein bisschen geübt sein damit. Ihr wisst, wie lange die früher geübt haben zu kämpfen. Und wie geschickt Jesus das doch benutzt, dieses Schwert, als der Teufel ihn versucht. Zack, zack, zack. Da pariert er das immer, jeweils mit einem Vers aus dem Alten Testament. Und weist den Feind in die Schranken zurück. Das Wort Gottes ist ein lebendiges und kräftiges Wort, das alles durchtrennt, das Macht und Kraft hat. Wir hatten gehört von der Macht der Vergebung. Heute hören wir von der Macht vom Wort Gottes. Und es ist, hat Kraft, es in Situationen auszusprechen, hineinzusprechen. Ich werde nicht sterben, ich werde leben und des Herrn Worte verkündigen. Alles ist möglich, dem der glaubt. Sprich zu dem Berg, dass er sich weghebt. Wirf dich ins Meer. Und dafür ist es wichtig, dass wir unsere Bibel kennen und darin zu Hause sind, dass wir das Schwert wirklich gut geübt gebrauchen können. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Das gehört zur geistigen Kampfführung auch dazu. Im beständigen Kontakt mit Gott zu sein, zu beten, vom Heiligen Geist erfüllt, immer und überall. Luther übersetzt, betet alle Zeit, betet immerzu. Das Gebet ist ein starker Schutz, wie so ein Schutzmantel. Und es setzt die Macht Gottes frei, es verändert die geistige Atmosphäre. Ich persönlich kann mir eigentlich nicht mehr vorstellen, wie das funktionieren soll mit dem betet alle Zeit ohne Sprachengebet. Ich weiß einfach nicht, wie es sonst gehen kann. Vielleicht weiß es einer von euch, kann es mir gerne erklären. Und dieses immerwährende Gebet ist eine starke, mächtige Waffe. Das Problem ist, meistens beten wir nicht so. Wir sind eigentlich relativ gut darin, verinselt zu beten. Ja, es gibt kleine Gebetsinseln in unserem Tagesablauf. Morgens, wenn wir aufstehen vielleicht, beim Essen, vielleicht wenn wir ins Bett gehen. Vielleicht, wenn wir noch eine extra Zeit für Gott haben. Aber so ist ja nicht gemeint. Es ist ja so gemeint zu sagen, hey, schalt zwischendurch dein Handy nicht aus, sondern hab's immer an. Und sprich immer kurz mal wieder rein. Oder hör mal wieder hin. Sei permanent auf Empfang mit Gott. Das gelingt mir leider auch oft nicht. Aber ich weiß, an Tagen, wo es mir gelingt, da ist eine Macht und Präsenz Gottes da. Wo ich mich immer wieder frage, oh Herr, warum bin ich so dumm und mach's nicht immer? Und dann komme ich trotzdem wieder raus. Lass uns immer wieder da eintauchen. Lass uns das besser lernen, so im Gebet zu stehen. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, genau das ist es nämlich, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit ein für alle, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wisst ihr, die Beter, das sind wie Soldaten auf Wache, auf dem Wachposten. Beharrlich mit Ausdauer, es geht nicht anders, Wache zu halten. Und du wachst immer nicht nur für dich selbst, Sondern du wachst immer auf für die Leute mit, die dir anvertraut sind, für die Geschwister, für deine Familie, für deinen Hauskreis, für deine Gemeinde. Du bist Teil der Gebetswache, auch zum Beispiel für die Gemeinde. Wir brauchen das miteinander. Und dann sagt der Apostel Paulus, betet auch für mich. Bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Liebe Geschwister, wenn der Apostel Paulus Gebet braucht, brauchst vielleicht auch du es. Er steht nicht drüber, er sagt, bitte betet für mich. Und selbst Jesus hat ja gesagt zu seinen Jüngern, bitte betet mit mir. Wir brauchen es, miteinander und füreinander einzustehen im Gebet. Die Ältesten brauchen euer Gebet. Ich brauche euer Gebet. Du brauchst das Gebet der anderen, die Gottesdienstleitung. Und wisst ihr, der Apostel Paulus ist im Gefängnis. Und was sagt er? Sein Anliegen ist nicht zu sagen, oh, bitte bete, dass ich rauskomme. Wäre total verständlich. Er betet, helft mir, dass ich das Evangelium verkünden kann. Er brennt so für Gott. Das Reich Gottes, ganz selbstlos, geht ihm darüber. Und selbstloses Gebet hat immer eine ganz besondere Macht. Warum? Weil Jesus auch selbstlos ist und er das liebt. Ich bin als Gottes Gesandter für das Evangelium tätig, Vers 20, und gerade deshalb bin ich zurzeit im Gefängnis. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und diese Botschaft frei und offen weitergeben kann. Wir alle sind berufen, Zeugen für Jesus zu sein. Und es kann heißen, dass wir den höchsten Preis dafür zahlen müssen. Im Moment heißt es das in unserem Land nicht. Preist den Herrn. Es sterben jedes Jahr weit über 200.000 Menschen wegen ihres Glaubens für Jesus. Nun werdet ihr auch etwas über mich erfahren wollen und darüber, wie es mir geht und was ich tue. Tychikus, unser geliebter Bruder und mein treuer Mitarbeiter im Dienst für den Herrn, wird euch alle Neuigkeiten überbringen. Wenn ich ihn zu euch schicke, dann genau aus diesem Grund, ihr sollt erfahren, wie es um mich steht und soll durch seinen Besuch gestärkt und ermutigt werden. Auch das Menschliche hat in der Gemeinde seinen Platz. Es gehört dazu, voneinander zu wissen, Anteil zu nehmen, Leben zu teilen. Die letzten beiden Verse. Allen Geschwistern wünsche ich Frieden von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Herrn. Liebe, Frieden und Liebe und Glauben. Die Gnade sei mit allen, die unserem Herrn Jesus Christus lieben. Er schenke euch unvergängliches Leben. Amen.